Moin Moin, hier ist wieder euer Sting und ich lese weiter aus Terry Pratchetts Buch Steife Prise.
Diese werden traditionellerweise von den Goblins selbst hergestellt, und zwar aus allen möglichen Materialien, von kostbaren Mineralien bis hin zu Leder, Holz oder Knochen. Einige der aus Mineralien gefertigten, eierschalendünnen Töpfe gehören zu den künstlerisch hochwertigsten Gefäßen auf der ganzen Welt. Die Plünderung von Goblin-Siedlungen durch Schatzsucher, die es auf solche Gefäße abgesehen haben, und die Vergeltungsschläge von Seiten der Goblins haben die Beziehungen zwischen Menschen und Goblins seither getrübt. Lord Vertinare räusperte sich und fuhr fort.
Ich zitiere wieder Pastor Himmelwärts Drumnot. Ich muss sagen, dass die Goblins am Rande des Abgrunds leben und das oft genug deshalb, weil sie dorthin getrieben worden sind, wo sonst nichts bestehen kann, dort überleben sie. Ihre allgemeine Begrüßung lautet, durchhalten, was so viel heißt wie, überlebe.
Ich weiß, dass ihnen entsetzliche Verbrechen zur Last gelegt wurden, aber schließlich ist ihnen die Welt selbst nie sehr freundlich begegnet. Ich möchte es an dieser Stelle so ausdrücken, diejenigen, die dort um ihre Existenz kämpfen, wo das Leben an weniger als einem Seidenfaden hängt, haben die entsetzliche Algebra der Not, die keine Gnade kennt, begriffen. Und wenn die Not sich in Extremis bemerkbar macht, ja, dann ist die Zeit gekommen, in der die Frauen den Ungetöpfen namens Seele der Tränen anfertigen müssen. Den allerschönsten aller Töpfe, der mit kleinen eingeritzten Blumen verziert und mit Tränen übergossen wird. Drumnot stellte mit minutiösem Timing eine Tasse Kaffee genau in jenem Augenblick vor seinen Herrn, in dem Lord Vertinari den Satz beendete und aufblickte.
Die entsetzliche Algebra der Notwendigkeit, Drumnot, die kennen wir nun selber auch zur Genüge, was?
Allerdings, Milord. Übrigens ist ein Sendschreiben des Diamantenen Königs der Trolle eingetroffen, der sich bei uns für unsere nachgiebige Haltung beim Thema Drogen bedankt. Bravo, Milord.
Das war doch nur ein kleines Entgegenkommen, bemerkte Vertinari und wedelte das Schreiben mit der Hand weg. Du kennst meine Position, Drumnot. Ich habe prinzipiell nichts gegen Leute, die Substanzen zu sich nehmen, damit es ihnen besser geht, sie zufriedener sind oder damit sie kleine violette Elfen tanzen sehen. Oder von mir aus auch ihren Gott. Schließlich spielen sie mit ihrem eigenen Verstand und auf den hat die Gesellschaft keinen Anspruch. Vorausgesetzt, sie bedienen nicht gleichzeitig schwere Maschinen. Aber Drogen an Trolle zu verkaufen, bei denen im wahrsten Sinne des Wortes die Köpfe explodieren, ist schlicht und einfach ein Kapitalverbrechen. Ich bin froh, dass Kommandeur Mulm in dieser Hinsicht voll und ganz meiner Meinung ist.
Allerdings, Milord, wenn ich euch bei dieser Gelegenheit daran erinnern dürfte, dass er uns schon in Kürze verlassen wird? Möchtet ihr euch in irgendeiner Weise von ihm verabschieden?
Der Patrizier schüttelte den Kopf.
Ich glaube nicht. Der gute Mann hat bestimmt alle Hände voll zu tun. Meine Anwesenheit würde ihn nur noch konfuser machen.
Lag da ein Hauch von Mitleid in Drumnots Stimme, als er erwiderte,
»Macht euch keine Vorwürfe, Milord. Schließlich befindet ihr euch ebenso in den Händen einer höheren Macht wie der Kommandeur.«
»Seine Gnaden, der Herzog von Ankh, Kommandeur Sir Samuel Mumm von der Stadtwache Ankh Morpork, stieß hektisch einen Bleistift tief in seinen Stiefelschaft, um dem Jucken endlich einen Halt zu gebieten. Es gelang ihm nicht. Es gelang ihm nie. Alle seine Socken waren so kratzig, dass die Füße juckten. Zum wohl hundertsten Mal überlegte er, ob er seiner Frau sagen sollte, dass Stricken nicht unbedingt zu ihren herausragendsten Fähigkeiten gehörte, von denen sie zweifellos sehr viele besaß. Und zum wohl hundertsten Mal entschied er, sich eher den Fuß abzuhacken, denn mit solch einer Bemerkung würde er ihr das Herz brechen. Trotzdem waren es grässliche Socken, so dick, knotig und unförmig, dass er seine Stiefel anderthalb Größen größer kaufen musste.
aber er ließ es über sich ergehen, weil Samuel Mumm, der noch keinen Ort der Andacht mit irgendwelchen andächtigen Absichten betreten hatte, Lady Sybil anbetete. Und es verging kein Tag, an dem er sich nicht darüber wunderte, dass es ihr mit ihm offensichtlich ebenso erging. Er hatte sie zu seiner Frau und sie ihn zum Millionär gemacht. Mit ihrer Unterstützung war aus dem traurigen, verzweifelten, mittellosen und zynischen Polizisten ein reicher und mächtiger Herzog geworden. Seinen Zynismus jedoch hatte er sich bewahrt. Und nicht einmal ein Ochsengespann auf Steroiden hätte es geschafft, den Polizisten aus Sam Mumm herauszuziehen. Zu sehr war das Gift schon ein Teil von ihm geworden, als dass er es wieder aus seinem Blutkreislauf herausbekommen hätte. So kam es, dass Sam Mumm sich mal wieder heftig kratzte und dabei die ihm widerfahrenen Segnungen aufzählte, bis ihm die Zahlen ausgingen. Zu seinen Geißeln hingegen gehörte der unselige Papierkram. Ständig gab es Papierkram, der erledigt werden musste. Und jedermann weiß, dass auch der Versuch, den Papierkram einzuschränken, unweigerlich zu noch mehr Papierkram führt. FYI, Terry Pratchett fängt ganz schön viele Sätze mit und an. Natürlich hatte er Leute für seinen Papierkram, aber früher oder später musste er den Kram zumindest unterschreiben und, falls sich ihr nirgendwo ein Fluchtweg bot, sogar durchlesen. Es gab kein Entrinnen. Am Ende jeder polizeilichen Tätigkeit drohte die sehr wahrscheinliche Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo ein paar gewaltige Pferdeäpfel mächtig am Dampfen waren. Dann mussten die Initialen von Sam Mumm auf dem Papier stehen, um die Welt darüber zu informieren, dass es seine Pferdeäpfel und somit sein Dampf waren. In diesem Moment jedoch hielt er inne und rief Feldwebel Kleinpo, die ihm als Ordonnanz diente, hoffnungsfroh durch die offene Tür zu.
»Schon was Neues, Grinsi!«
»Nicht unbedingt so, wie Sie meinen, Chef, aber es dürfte Sie freuen, dass ich soeben eine Klackernachricht vom stellvertretenden Hauptmann Schellfisch unten aus Quirm erhalten habe. Er sagt, es geht ihm gut, Chef, und dass er das Avec wirklich genießt.«
Mumm seufzte.
»Sonst noch was?«
»Alles friedlich und ruhig, Chef. Mucksmäuschen still«,
antwortete die Zwergin und steckte den Kopf durch die Tür.
»Liegt wohl an der Hitze, Chef. Es ist viel zu heiß, um sich zu streiten, und zu klebrig, um was zu klauen. Ist doch herrlich, oder?«
Mumm grunzte.
»Wo es Polizisten gibt, gibt es auch Verbrechen. Das darfst du niemals vergessen.«
»Niemals, Chef. Aber ich glaube, es klingt besser, wenn man die Wörter ein wenig umstellt.«
»Vermutlich kann ich mich nicht davor drücken, oder?«
Feldwebel Kleinpo sah ihn mitleidig an.
»Tut mir leid, Chef, aber ich glaube, da lässt sich nichts machen. Hauptmann Karotte löst sie zur Mittagszeit offiziell ab und nimmt ihren Dienstausweis entgegen.«
Mumm schlug mit der flachen Hand auf den Schreibtisch.
»Hab ich das verdient?« brüllte er. »Wo ich der Stadt mein Leben lang gedient habe?«
»Sie haben sehr viel mehr verdient, Herr Kommandeur, wenn ich das so sagen darf.«
Mumm lehnte sich zurück und stöhnte.
»Auch du, Grinsi?«
»Es tut mir wirklich sehr leid, Chef. Ich weiß, wie schwer es Ihnen fällt.«
»Nach all den Jahren einfach so rausgedrängt zu werden, ich habe sie angefleht und du weißt ganz genau, wie schwer einem Mann wie mir es fällt. Angefleht!«
Das war der Teil 2, Sting liest, Steife Brise von Terry Pratchett.